The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Geräuschemacher Konstantin Faust. Ich begrüße den Geräuschemacher Konstantin Faust in meiner Sendung. Lieber Konstantin, war das jetzt die richtige Berufsbezeichnung?
Okay, ich habe nicht zugehört.
Sehr gut. Der Ton ist leider nicht, der Ton stimmt nicht. Und ich habe eben übrigens, lieber Konstantin, ich hatte dir gerade vorher, oder es war keine Einweisung in den Ton, aber ich sagte irgendwas Erklärendes eben im Vorgespräch über Ton. Hab gedacht, das ist dann aber wahrscheinlich so, wie wenn man jemanden eigentlich, wenn man dem Kfz-Mechaniker sagt, der Motor ist übrigens vom Auto vorne, oder? Ist so ähnlich, oder? Das ist einfach eigentlich fast schon ein Affront.
Ja, ach, ne, die meisten Leute können mit der Berufsbezeichnung nicht so wirklich was anfangen, ne? Also was da inhaltlich passiert, was die Leute dann wirklich tun, weil es da eigentlich auch relativ diversifiziert ist. Man hat viele Bereiche, in denen man tätig sein kann, die mal mehr oder weniger eine Profession haben. Es gibt Quereinsteiger, die sich ein gewisses Feld eingearbeitet haben. Es gibt welche, die es studiert haben, die es direkt in der Ausbildung gelernt haben. Und dann ist der Tätigkeitsbereich dann mal mehr oder weniger eingeschränkt oder diversifizierter. Deswegen.
Aber man kann auch sagen, klassisch Toningenieur, oder?
Kann man sagen, ja klar. Mhm. Bei mir ist es jetzt ein bisschen, ich habe Toningenieur gelernt und dann noch eine Ausbildung zum Geräuschemacher gemacht. Mhm. Habe ich jetzt Ausbildung genannt, aber eigentlich, das gibt es nicht als Ausbildungsberuf. Oder du kannst nicht irgendwo hingehen und dann hast du danach eine zertifizierte Ausbildung, sondern du suchst dir jemanden, der das eh schon macht, schon seit Jahrzehnten kann und lernst dann bei dem. So Schüler-Lehrer-Verhältnis ist das dann eher.
Und so war das bei dir auch?
Genau. Ich hatte ja gar nicht vor, das zu werden. Also ich bin zur Schule gegangen, habe Musik-LK gehabt, habe Musik gemacht und habe dann, ich wollte Toningenieur werden. Das war so der Plan eigentlich, in der Schule schon. Mein Traum war dann so, ich nehme Bands auf. Und das hatte sich dann irgendwie...
Ja, aber da gab es noch mehr Gedanken, oder? Weil du gerade so gegrinst hast, also du nimmst Bands auf und lernst Mädels kennen auch dadurch dann besser?
Ach, das ist ja alles, das hat man vorher schon genug gemacht, aber hauptsächlich, dass man in der Musikindustrie irgendwie, ich habe selber in Bands gespielt, immer Musik gemacht, war nie so festgefahren auf irgendeine Stilrichtung oder so. Hat mir auch Spaß gemacht, mit denen ihre Sachen aufzunehmen. Das hat man dann so im Privaten so gemacht, wie es halt eben ging, weil rein theoretisch ist das ja, also war das ja auch früher relativ teuer. Wurde dann ja immer günstiger, irgendwann konnte es irgendwann jeder selber und dann war das Geschäft nicht mehr so zukunftssicher, würde ich jetzt mal, oder nicht mehr so sicher, wie es früher mal vielleicht war oder augenscheinlich war. Und dann habe ich während dem Studium gemerkt, dass ich da in so eine andere Richtung ein Talent habe.
Und das war so ein bisschen. Wie merkt man das, dass man da Talent hat zum Geräuschemacher?
Da war der Geräuschemacher noch gar nicht
so. Also da ging es nur um Toningenieur einfach generell oder
genau, sich mit Vertonung. Genau, da ging es. Du fängst ja, wenn du studierst, wenn du Toningenieur studierst oder lernst oder SAE oder an FH Düsseldorf oder wo auch immer, dann werden verschiedene Fachbereiche bearbeitet. Da gehört Akustik zu, da gehört auch Mathematik zu, Informatik ein bisschen zu, da gehört Instrumentenkunde, ein bisschen Musikwissenschaften, also das ist ziemlich breit gefächert, Technik im Allgemeinen, Mathematik auch ein bisschen. Und dann lernt man so eine Art Grundstock und mit diesem Grundstock fängt man dann an, in irgendeine Richtung zu gehen. Und bei uns gab es halt dann Aufgaben, wir sollten eine Szene aus dem fünften Element nach vertonen. Da war alles da. Also das Bild war da, die ganzen Sounds, die aus dem Film da waren, waren auch da. Das war eine freie Aufgabe und da habe ich gemerkt, irgendwie das geht mir irgendwie einfacher von der Hand als andere Dinge. Und macht mir Spaß. Und dann habe ich natürlich in meinem Umfeld viele Kollegen gehabt, die haben dann Kamera studiert oder in Dortmund, in Ludwigsburg, an der IFS, in Köln und so weiter. Und die haben dann ihre Projekte gehabt und dann brauchten die halt immer, wenn der Ton macht. Und da habe ich dann Set-Ton viel gemacht, für diese ganzen Uni-Projekte. Und dann auch Postproduktion. Also, ne, Set-Ton schön machen, Geräusche, Sounddesign hieß das dann damals erstmal immer nur. Da hat man sich überlegt, Mist, wo kriegen wir jetzt diese Sounds her? Und dann haben wir halt angefangen aufzunehmen. Und dann dachte ich so, oh, Geräuschemacher, das macht mir noch mehr Spaß. Dieses Nicht-Vorhandensein von Geräuschen zu erkennen, dann zu überlegen, womit man es machen könnte, sie dann aufzunehmen, technisch so, dass es nicht so klingt, als wären sie aufgenommen, sondern als wären sie am Set aufgenommen. Und das dann einzuarbeiten in das Projekt, so dass das Projekt einfach besser wirkt, besser klingt. Und hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich
aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber das ist natürlich, wenn du das so erzählst, ich finde es ja, und man kann ja auch Fotos sehen auf deiner Webseite zum Beispiel, wie du Geräusche machst. Also da wirklich mit vollem Körpereinsatz sozusagen. Und dann habe ich trotzdem, mein erster Gedanke ist so ein bisschen wie, also ich werde natürlich ganz nostalgisch eigentlich, wenn ich das sehe, weil das ist auch so, wie du das jetzt so erzählst, weil ich so denke, ach, benutzt man nicht heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, KI oder hat man nicht irgendwelche Samples schon vielleicht vor KI gehabt oder so, so dieses Handwerkliche, so, wo, weißt du, dann denke ich irgendwie noch an Ray Harryhausen oder so, also so schon vor langer, langer Zeit sozusagen, wo wirklich noch sowas handgemacht wurde, oder Jurassic Park, weißt du, wo man gesagt hat, der T-Rex bestand irgendwie aus verschiedenen Geräuschen, Schreien von Tieren, ja, was man zusammengemixt hat. Es ist ja eigentlich super spannend, ja. Ich wusste gar nicht, dass das heutzutage noch eben so aktiv ist, ja, und gefragt ist.
Die Geräusche aus der Dose zum Beispiel, die gab es ja schon seit Beginn an. Also, ne, man hat angefangen mit dem Vertonen von Filmen und dann hat man relativ schnell gemerkt, wenn man aufnehmen kann, kann man auch archivieren, und dann wurden natürlich auch irgendwann die Geräusche archiviert. Und dann gab es Sample Libraries, die gab es schon immer. Ja, und es gibt ja auch tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Sounddesign an sich. Also wir nehmen jetzt mal dieses Jurassic Park Beispiel, der schreiende Dinosaurier, den T-Rex, den hast du ja nicht, den kannst du ja nicht zum T-Rex gehen und den aufnehmen und dann hast du den, oder am Set läuft er rum und schreit, sondern du musst halt das Geräusch irgendwie kreieren, und das passiert im Sounddesign unter anderem mit Hilfe von Geräuschen, die vom Geräuschemacher kommen.
Manchmal okay, nicht, letztendlich manchmal ist es schon, noch auch unterteilt eigentlich, kann man sagen, ja? So diese ganzen Departments.
Ja, die Departments sind definitiv unterteilt. Also wenn man jetzt Arbeitsbereiche, ne, der Film wird geschnitten, der Film wird vertont. Wenn der Film vertont wird, dann wird der O-Ton sauber gemacht. Über das Sounddesign wird sich Gedanken gemacht und dann wird das Sounddesign gemacht. Die Geräusche werden aufgenommen und synchron zum Bild gelegt. Dann gibt es noch ein paar Effekte, und dann gibt es noch die Mischung. So, und das sind quasi die Departments. Bei Sounddesign und Geräuschen gibt es oft einen fliegenden Übergang, weil so ganz klar trennen kann man das jetzt nicht. Es gibt einige Indikatoren, wo man es schon trennen kann. Wenn es jetzt so in Richtung erzeugte Geräusche geht. Aber auch das, also wenn ich von erzeugten Geräuschen rede, meine ich jetzt nicht die man händisch vor dem Mikrofon macht, sondern die man wirklich dann auch noch mit Plugins bearbeitet und so verändert und manipuliert, dass sie nach etwas völlig anderem klingen als das, was es vorher war. Ne? Keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie einen Sci-Fi-Film hat oder Schwerter, die in Zeitlupe irgendwo durchschwingen, dem möchte man eine metallische Haptik geben mit dem Geräusch, weil mit dem Bild kriegst du ja die gefühlte Haptik nicht hin. Dafür musst du hören in Verbindung zum Sehen. Also nur beides miteinander funktioniert. Die meisten Leute legen oft Wert hauptsächlich aufs Bild, wenig auf den Ton, und vergessen ganz, dass man mit dem Ton schon sehr stark Formen manipulieren und Sachen fühlbar machen kann. So, und dann designt man halt einen Ton für dieses schwingende Schwert, dieser Swoosh, diese Wing.
Ja, ja.
Ne? Und das kannst du natürlich mit aufgenommenen Geräuschen machen, musst es dann aber natürlich auch mit Effektprozessoren manipulieren. So, und das machst also, du.
Ja,
ja, genau.
wollte ich nicht unterbrechen.
Alles also das machst du beim Geräusche machen, ist das eher weniger der Fall. Ne? Der Geräuschemacher an sich hieß es ja früher Foley Walker. Geräuschemacher, Foley Artist, Foley Artist ist das englische Wort, Geräuschemacher das deutsche. Und früher fing an mit dem Foley Walker, man hauptsächlich Schritte gemacht hat. Schritte von den Protagonisten im Film, auf allen möglichen Untergründen, mit allen möglichen Arten von Schuhen. Und dann kamen irgendwann die Props dazu, also alles andere. Ne? Ich nehme ein Glas hoch, trinke. Ja, das sind alles Geräusche, die du dann vielleicht vom Setton nicht hast. Ne? Man muss ja fokussieren. Beim Film wird hauptsächlich, gibt es ja einen Tonmann am Set oder mehrere sogar, mehrere Angler, einen Tonmeister und so weiter. Und die nehmen hauptsächlich die Sprache auf, weil die du ja am wichtigsten, die ist am wichtigsten. Klar. So, und für alles mögliche andere hast du eigentlich kaum Zeit. Da sind 1000 Leute am Set, ne? Nimmst vielleicht noch ein paar Atmos auf. Und dann wird der aber Film auf die Sprache reduziert, wird geschnitten und dann guckt man, was jetzt mit den mit dem geangelten Ton mitgekommen ist, ob das ausreicht. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ansätze, ob es TV ist, ob es Kino ist, ob es Dokumentar ist und welchen Anspruch man hat. Und dann kann es halt mal sein, dass da ganz viele, dass man ganz viele Leute gehen sieht. Und dass es auch für die Erzählstruktur und für den Charakter wichtig ist, ja, wie jemand geht. Ist er betrunken, ist er verletzt, ist er hektisch, ist er wütend, ist er halt die Person an sich. Und die füllt man dann mit den Geräuschen, die man selber synchron zum Bild aufnimmt. Das heißt, normalerweise sitzt ein Toningenieur da und nimmt den Geräuschemacher auf, weil die Person, die die Geräusche aufnimmt, auch einen wichtigen Beitrag dazu trägt, wie es dann nachher klingt.
Da geht's ist das bei dir auch so? Also hast du auch jemand, der das sozusagen
mal so teilst? Mal so. Das hängt vom Projekt natürlich ab. Wenn es jetzt ein Kinofilm zum Beispiel ist, die ich ja eigentlich kaum noch mache, auch aufgrund der Größe hier, aber dann ja, weil es zwingend notwendig ist von der Geschwindigkeit her, von der Entscheidung her, da muss manchmal ein bisschen Dinge währenddessen gelayert werden, da muss währenddessen ein bisschen geschnitten werden, weil du gucken musst, ob es in der Szene funktioniert. Das würde zu lange dauern, wenn man das alles alleine macht. Hängt natürlich auch immer von der Zeit ab und vom Budget ab. Aber in den meisten Fällen ist das einfach, du hast zwei Leute, die ein Auge drauf haben, aus verschiedenen Perspektiven. Weil ich höre natürlich, was ich aufnehme, aber der Rekordist beurteilt quasi das Aufgenommene im Vergleich zum O-Ton und versucht das bei der Aufnahme schon mit anzupassen. So dass quasi Lautstärke, Intensität, der sagt mir dann zum Beispiel, du, das war jetzt...
Verstehe. Aber sag mal, damals, als du diesen, du hast ja gesagt, auch eben, du hast dann, oder man lernt das dann von einem echten Geräuschemacher, den hast du wann kennengelernt? Von dem hast du auch das Geschäft quasi übernommen?
Genau, wann habe ich den kennengelernt?
Also in den 90ern oder?
Das war 2007, 2008, 2009.
So alt bist du noch gar nicht, gell?
Nee. Hast
du dich älter gemacht. Nee. Wie alt bist du? Darf
ich
mal
fragen? Ich bin 80er-Jahrgang.
Also das 80er, du willst nicht über dein Alter sprechen? Ich mach
doch,
das nicht
bin,
in der Geräuschemacher-Szene.
Doch, ich werde ich denn? Ich muss ja.
Nee, ist egal, das ist nicht so schlimm. Also, du bist in den 80ern geboren.
46 werde ich jetzt dieses
Jahr. Okay, alles klar. Das ist ja schön, wenn man auch sein Alter vergisst. So soll das ja auch sein. Oder vielleicht kommt es auch automatisch ab einem gewissen Alter.
Ja, ach, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Also, außer wenn man es dann spürt.
Echt? Ist das schon so?
Boah, also mit.
Nee, alles gut. Also viel, wenn du dich so viel bewegst da, ich habe das ja gesehen eben, jetzt die Fotos, über die wir gerade gesprochen haben, das sieht ja auch ein bisschen aus wie so Löwenzahn oder so die Sendung mit der Maus, also so, dass man so hingeht, wir besuchen mal einen Geräuschemacher. Sowas ist dir auch schon passiert in der Art, oder? Aber jetzt nicht mit der Sendung mit der Maus, aber das Fernsehen war auch schon bei dir da.
Ja, Lokalzeit WDR und dann war ich auch schon bei Hier und Heute, genau, Hier und Heute war das in Köln. Hier und
Heute.
Das ist ein, da durfte ich dann Apfelringe essen und danach habe ich kurz ein bisschen, die haben da immer einen Koch in der Sendung, der dann irgendwelche leckeren Sachen macht und dann laden die immer Leute ein. Und interviewen die kurz, das war so eine kurze Nummer und da habe ich ein bisschen was dabei gehabt, weil ich mich ja dann auch, ich musste mich ja, als ich das Geschäft übernommen habe, musste ich mich neu aufstellen, weil die Räumlichkeiten nicht weiter vermietet wurden, also habe ich mich verkleinert hier in dem Bereich Und da wurde es dann so ein bisschen projektbezogener. Da hat sich auch mein Wirkungsbereich ein bisschen verändert, was so die Inhaltlichkeit der Arbeit angeht. Also von TV, Kino mehr zu eher interne Kommunikation. Weil Geräusche brauchst du überall. Und bei mir war das auch ist das ein fließender Übergang, weil ich auch Sounddesign mache. Kann ich beides mit beiden ganz gut verbinden und habe dann das Geräusche machen, was eher ja TV, Kino, Produktionen inne hatte, einfach in die kleinere Welt der, ich erkläre dir was, Animationsfilme gegangen und habe da halt die Leute auch schön klingen lassen. Und das hat ganz gut funktioniert.
Also das heißt aber, also du hast den damals getroffen, wahrscheinlich im Rahmen, also das war im Grunde so in der Szene hat man irgendwann
genau,
so getroffen. Das war der, ganz normal, dass man, ja.
Der so richtig getroffen, also man kann sich nicht vorstellen, ich war auf einer Veranstaltung, hab den da getroffen, hab gesagt, hey George, ich will das lernen, sondern der war hier zufälligerweise ansässig in Düsseldorf, was sehr ungewöhnlich ist, weil eigentlich sitzen ja in Berlin, Hamburg, Berlin, München und so weiter. Und in der Umgebung, wo sich halt die großen Produktionsstudios auch befinden. Und der war aber hier in Düsseldorf. Und viele Studenten, die hier an der FH studiert haben, haben bei ihm gearbeitet als Rekordisten. Also als die Foleys aufnehmen. Und er hat die Foleys gemacht, also die Geräusche. Und da bin ich über einen Kontakt von der Uni, weil ich habe ja studiert in Köln und Berlin und parallel auch so ein bisschen Musikwissenschaften hier in Düsseldorf. Das habe ich aber dann nicht mehr gemacht, weil ich habe, von der Zeit her ging das nicht. Ich habe früher viel im Veranstaltungsbereich nebenher gearbeitet während des Studiums, um Geld zu verdienen. Das lief dann auch 10, 15 Jahre im Veranstaltungsbereich gearbeitet, jo. So, und dann haben die gesagt, ja, komm mal vorbei. Und dann habe ich gedacht, yo, und dann guck mir das mal an. Und dann kam ich da an und dann setzten die mich direkt an den Rechner und sagten, hier Schritte schneiden. Und dachte ich, okay. Mhm. Und dann, ja, und dann habe ich halt angefangen, Schritte zu schneiden. Das ist, Schritte schneiden bedeutet, die nehmen eine Episode oder einen Film auf, da werden die verschiedenen Protagonisten alle aufgenommen und dann hat man da zig Spuren. Ja, drei bis acht, je nachdem, wie viele Personen da laufen. Und dann muss man Szene für Szene hingehen und das Aufgenommene, was halbwegs synchron gelaufen ist. Ne? Als Geräuschmacher stehst du vor so einem Bildschirm, da läuft der Film ab. Du siehst, wie der Protagonist läuft und du machst das halt in dem Schuh, den du für ihn ausgewählt hast, auf dem Untergrund nach. Dann läufst das mit. Und dann guckst du es einmal an, zweimal an, je nachdem, wie kompliziert es ist. Manchmal sieht man die Schritte ja auch gar nicht, weil man eine amerikanische hat, da siehst du die Beine nicht. Du musst dann überlegen, wie läuft der. Man kann das an Schulterbewegungen erkennen und so weiter. Und dann sind die aufgenommen und das ist ja nicht alles 100% synchron. Wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir so einen riesigen Raum haben, dass wir eine riesige Leinwand haben, wie sie im Kino ist. Du musst dir überlegen, bei einem Kinofilm wird der Film später auf eine riesige Leinwand projiziert und du bist viel näher dran, also nimmst du viel besser wahr, ob etwas synchron ist oder nicht. Und deswegen nimmt man das Aufgenommene nachher und schneidet jeden einzelnen Schritt nochmal synchron auf jeden einzelnen Schritt. Manchmal, ne, umso besser oder schlechter das dann bei der Aufnahme gelaufen ist, desto mehr oder weniger hat man damit zu tun. Aber es geht halt darum, dass du lernst, wie Schritte funktionieren, wie du einen Rhythmus beibehältst beim Schnitt, wie du die Schritte synchron auf das Bild schneidest, sodass es wirkt, auch wenn du den Schritt nicht siehst. Weil wenn du den Schritt nicht siehst, dann kannst du ja du kannst dir die Wellenform angucken, wie der Schritt passiert. Es gibt einen Impact, wenn der Fuß auf den Boden schlägt und das zeigt sich in der Wellenform des Audiofiles. Und dann gehst du zum Bild und gehst halt frameweise durch das Bild, bis der Fuß quasi kurz vor auf dem Boden ist und da legst du den Impact von dem Schritt hin. Und das vorher und nachher lässt du ein bisschen stehen, damit das nicht so komisch abgehakt oder nur klackig klingt.
Weil so, mit sowas fängt man sozusagen an, also das ist so ein bisschen...
Schneiden.
So, also, aber auch jetzt mit Schritten zum Beispiel, das ist so, wo man sagt, so klassisch, damit könnte man gut anfangen, wenn man noch nie vorher Geräusche geschnitten hat.
Einfacher ist es natürlich, Props, also alle möglichen anderen Geräusche mal anzulegen, weil du da ein bisschen mehr Spielraum hast, was Synchronität angeht. Also, und du auch nur also einzelne Dinge bearbeiten musst. Bei Schritten sind es ja, wenn da einer 10, 15, 20 Schritte geht, da ist der Konzentrationsaufwand und was du können musst, ist einfach größer. Ich glaube, der Bedarf war einfach der größte beim Schnitteschneiden, beim Schritteschneiden. Deswegen hat er mich dann am Anfang, direkt drangesetzt, um das zu gucken, weil diese anderen Dinge gehen dann mehr.
Ob du Talent hast auch, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, mir wurde das nie so richtig gesagt. So, und dann habe ich da geschnitten, eigentlich hauptsächlich geschnitten und angelegt, weil teilweise Projekte zeitgleich kamen. Um Zeit zu sparen, wir hatten dann in dem Fall nur diesen einen Geräuschemacher, das war der George Happig damals. Und der hat oben aufgenommen und ich habe unten gesessen und habe dann zum Beispiel, weil er hat ja jahrzehntelang schon Geräusche aufgenommen. Das heißt, du hast die ganzen Projekte im Archiv, du kannst Dinge wiederverwerten natürlich. Und dann habe ich angefangen aus den bereits bestehenden Projekten, während ich die Schritte geschnitten habe und zwischendurch Zeit hatte, habe ich angefangen, ein kleines Archiv zu bauen aus seinen eigenen Sachen. Mhm. Also hauptsächlich um uns eine Arbeitsplattform zu ermöglichen, um Zeit zu sparen. Keine Ahnung, Türen zum Beispiel. Da musst du nicht jedes Mal, du musst überlegen, wenn zeitaufwendiger sind, Props zu machen, weil du musst jedes Geräusch einzeln aufnehmen. Ne? Props heißt, ich nehme das Glas hoch, halte es in die Hand, mach vielleicht so, stell es dann wieder ab, trink doch nicht, trink wieder oder nee, trink aus der Flasche oder klicke eine Maus oder klicke eine Tastatur. Ne, wenn man die Finger darauf sieht oder du siehst einen Bildschirm und du musst die Klickgeräusche machen, Tür auf und zu, Schlüssel rein, umdrehen, halt alles, was man haptisch macht, wenn man so, du brauchst ja nur mal, du stehst morgens auf, ja, du wachst auf in deinem Bett, dann nimmst du deine Bettdecke, tust sie beiseite, dann drehst du dich hoch, dann knarzt vielleicht noch deine Matratze oder dein Lattenrost, dann kommen deine Füße auf den Boden, dann stehst du auf, ziehst irgendwie was aus oder an, läufst ins Bad, fängst an, die Zähne zu putzen, trinkst kurz Wasser, dann, du musst unbedingt in den Keller, dann gehst du zur Tür, machst die Tür auf und zu, dann läufst du die Treppen runter, dann bist du unten im Keller, dann fängst du an, rumzukramen, Sachen fallen runter, du findest irgendwas, da habe ich es gefunden, raschelst dran rum, gehst damit wieder hoch, legst es irgendwo ab, das musst du alles hören. Und je nachdem, wie es dann in der Story erzählt wird, ich meine, die Story, die ich jetzt gerade erzählt habe, die ist super marginal und super alltäglich, aber wenn du jetzt das auf einen Film beziehst und dann auch noch das Storytelling auf eine gewisse Aktion hin will, weil es für den späteren, für die Zukunft oder für die Vergangenheit der Erzählgeschichte wichtig ist, dann musst du da einen Fokus drauf legen und wenn die Kamera nah oder weit weg ist, dann muss es größer oder kleiner klingen. Und so macht man dann mit dem Geräuschemachen eigentlich auch Sounddesign, weil ich kreiere natürlich in der Situation das Geräusch für das Bewegtbild und entscheide selber, wie groß oder wie klein das wirkt. Nur was der Unterschied halt zwischen dem Sounddesign und dem Geräuschemachen an sich ist, ist, dass ich das Geräusch, dass ich nehme jetzt das Glas in die Hand und trinke, das nehme ich einmal so auf, wie es mit dem Originalgegenstand. Und wenn ich es aber auf der riesen Leinwand habe und zum Beispiel das Glas dann, dass es wichtig ist, dass ich dieses Glas wieder abstelle, warum auch immer, vielleicht weil da Gift drin ist oder so, dann stellt man das, dann macht man dann noch so einen riesen Wumms unten drunter, ne, dass da mehr Gewicht dran ist. Ja. Und das passiert dann meistens im Sounddesign, kann aber auch bei den Geräuschen passieren, indem ich dann einfach verschiedene Geräusche für das gleiche Objekt aufnehme und dann layere, untereinander lege. Ne, das würde dann der Rekordist machen, der würde dann, ich kreiere diese Geräusche und er legt sie untereinander und dann sind sie ein Geräusch und das ist ja im Prinzip Sounddesign. Also deswegen ist so, es gibt halt diese Gewerke, der eine macht das, der andere macht das, aber im Prinzip, ne, der Sounddesigner geht ja auch hin, läuft draußen rum und nimmt Geräusche auf.
Ja, also die Oscar-Kategorie ist ja Sounddesign, glaube ich. Geräuschemacher ja nicht in dem Sinne, sondern halt Sounddesign. Genau. Hast du da generell, verfolgst du sowas oder hast du auch Vorbilder, dass du sagst, das war so mal ein cooler Sounddesigner oder ein cooler Geräuschemacher?
Da ich da so ein bisschen reingerutscht bin, eigentlich nicht.
Also muss ja nicht sein. Also das ist ja auch sehr speziell. Also ich müsste auch überlegen. Die kennt man ja eigentlich quasi auch nicht. Ja?
Also es gibt die Koryphäen hier in Deutschland halt. Carsten Richter zum Beispiel mit Hanse Warns zusammen. Hanse Warns, der Studiobesitzer und Rekordist und Carsten Richter, der Geräuschemacher, die dann eine Rush oder die großen Kinofilme gemacht haben und immer noch machen. Martin Langenbach aus Hamburg. und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich für mich alles Vorbilder, weil das richtig gute Geräuschemacher sind. Dann gibt es einen in London, wenn ich jetzt den Namen nicht ganz genau weiß.
Mhm. Könnt ihr uns hier in die Kommentare schreiben. Wie heißt der Geräuschemacher in London? Dann kann man vielleicht auch was gewinnen, aber mal sehen.
Peinlich.
Nee, wir müssen auch ein bisschen Interaktion mit den Zuhörern, okay. Zuschauern. Das ist ganz wichtig. Wie heißt der Geräuschemacher in London, Leute?
Das okay, dann machen wir das, machen wir noch können wir es noch ein bisschen trickreich. Der war eine Zeit lang auch hier in Deutschland, in Brandenburg, und hatte mit seiner Partnerin, Kollegin zusammen ein Studio. Die haben das richtig dick gebaut mit Pool, allem Pipapo. Also nicht Pool zum, nicht zum Schwimmen, ne? Also auch zum Schwimmen natürlich, also, aber auch dachte, eigentlich, nee, nicht.
Also ich dachte, man verdient so gut als Geräuschemacher dann natürlich mit Pool. Na gut, aber es muss ja irgendwie, also wenn du so, aber für dich ist das ja, ist es wahrscheinlich auch mehr trotzdem als ein Job, oder? Mal ganz egal, wie jetzt die wirtschaftliche Lage, mal so wahrscheinlich als Freiberufler oder Selbstständigkeit, aber so, es ist ja wahrscheinlich, macht es ja immer noch tierisch Spaß, oder?
Auf jeden Fall, total. Es hat wie überall und bei jedem Vor- und Nachteile natürlich. Auch allein das Toningenieur, also man wird kein Großverdiener mit diesen ganzen Berufen. Aber ich habe halt gefühlt, dass ich das werden wollte. Und immer jeden Schritt, den ich in diese Richtung gemacht habe, der hat sich richtig angefühlt. Also es ist nicht so, dass ich kurz vorm Abitur wusste ich, dass ich Geräuschemacher werden wollte, sondern ich habe mich immer für viele Dinge interessiert, aber hauptsächlich halt für diese tontechnischen Dinge. Im Allgemeinen jetzt der Toningenieur an sich.
Bist du so filmaffin? Guckst du dir, bist du
ein Filmer? Ich guck gerne Filme, Serien, aber ich bin so ein, ja, also ich setze mich, ich bin jetzt nicht wie so der typische Filmschaffende oder Regisseur, Kameramann, der eine gewisse Auswahl von speziellen Filmen hat, weil sie besonders gut im Bild gearbeitet haben, weil das ist nicht mehr Fokus. Ich bin auch da wie mit der Musik gar nicht so festgelegt auf ein Genre. Was ich besonders gerne geguckt habe, waren Martial Arts Filme. So. Und ja, da habe ich mir früher immer gedacht, boah, so ein Ding würde ich gerne mal vertonen. Weil ich glaube, dass ich, die hatten in den 80er Jahren so typische Drum Sounds, die sie unter die Schläge gelegt haben, weil es natürlich auch, keine Ahnung, wenn in 90 Minuten irgendwie über 70% Schlag- und Tritt-Sounds sind, hast du ziemlich viel zu tun, wenn du die super individuell aufnehmen willst. Das ist sehr aufwendig. Ja. Und das ist halt immer ein Zeit-Kosten-Ding. Ne? Klar kannst du nicht so viel.
Bei diesen Asia-Dingern war doch früher auch so ein bisschen, das war doch eigentlich auch immer so ein Gag, dass sie so, also dass sie überhaupt nicht synchron liegen. Ja. Nee, auch wenn die gesprochen haben. Das ist immer so.
Ach so, ja, ach so. Weißt du noch? Ja, okay. Ja,
das
ja,
ist
ja,
immer so,
okay,
wie so kurz danach, aber das war extra. Also, so wenn man es verarscht hat später, dann hat man so ein bisschen wie, als wär's so. Und da hättest du natürlich, das ist dann die Frage, wenn man heutzutage so einen Martial Arts Film macht, muss man eigentlich extra nicht synchron die Tonspuren machen, ne? So.
Ja, also ne, wenn es wirkt halt cooler, wenn die, wenn du auch die Schlagsounds, also du kannst ja mit dem Impact, ja, unterschiedlich Gesicht, Magengrube, irgendwelche Gegenstände, vielleicht eine Panzerung oder was auch immer. Ja. Da könnte man sagen, okay, es sind ja unterschiedliche Materialien und dann reicht das. Aber die Intensität entscheidet ja auch über den Hergang des Kampfes oder kann ihn intern erzählen, wie hart ich, okay, ich sehe jetzt, das war jetzt richtig schlimm gerade, der hat ihn gerade verletzt. Gut, das sieht man in der Bewegung von mir aus und dann zeigst du vielleicht ein bisschen Blut, aber wenn du die Intensität des Schlages individuell veränderst, dann kannst du ja in die Dramaturgie des Kampfes eine viel tiefere Geschichte erstellen.
Und aber wenn du, das heißt aber andersrum, wenn du Filme schaust, also dann so zum Beispiel sowas, oder siehst du eine Kampfszene, wo das intensiv passiert, achtest du dann auf das Sounddesign?
Ich bin manchmal enttäuscht, dass mir die Schläge und die Impacts nicht gefallen und dann wirkt der Kampf für mich nicht so dramatisch, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, zum Beispiel. Ja, also, nimm jetzt mal diese ganzen Revenge-Dinger. So, und dann kommt da nur so ein Puck, Puck, Tuck, Puck, Fupp. Oder die Sounds klingen alle gleich. Früher waren die Budgets waren wahrscheinlich auch nicht so groß. Keine Ahnung, die laufen über den Markt. und gucken sich Gegenstände an und dann fassen die Sachen an und es klingt wie drin. Einfach insgesamt schlecht aufgenommen, ja. Das gilt ja eigentlich für jede Art von Film. Ne? Das war jetzt, wir sind jetzt auf dem, weil ich die gerne geguckt habe, die Dinger. Und dementsprechend habe ich sie auch dann bewertet. Oder nehmen wir japanische Samurai-Filme zum Beispiel. Klar hast du Genre getrieben, dass der Sound ein bisschen eher Sounddesign getrieben ist. Alles, was so aus den 70er, 80er Jahren ist, da hat man, da klang es auch mal ein bisschen schrottiger. Für die Zeit wahrscheinlich nicht, aber wenn du dir das heute jetzt im Vergleich zu den Möglichkeiten, zu den Aufnahmemöglichkeiten anguckst, vielleicht sind es auch einfach genregetriebene Sounddesigns gewesen, ne? Weil die haben ja schon irgendwie so eine typische Art und jeder erinnert sich dran und die bleiben im Kopf.
Ja.
Aber um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall achte ich da drauf und das hat natürlich eine Wirkung auf mich. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen auch so ist. Ich glaube, unterbewusst wirkt es auf jeden, nur ich achte halt einfach drauf. Mhm. Wenn ich mir was angucke, nicht immer, aber ne, wenn ich halt merke, ich mache mal ein Beispiel, das ist eine Serie, die ich mir jetzt nicht so vom Inhalt jetzt nicht so super interessiert hat, was aber unglaublich gut umgesetzt war, Downton Abbey zum Beispiel. Da sind zum Beispiel ist eine Serie mit unglaublich guten, mit unglaublich guten Geräuschen, weil die zum Beispiel jedem Protagonisten seinen eigenen Stoff gegeben haben, den er auch anhatte und so. Eigene Schuhe, die haben da richtig Aufwand betrieben. Und das ist halt immer so das Problem, was ich vorhin auch noch mal angesprochen habe, es ist immer ein Zeitkostending, weil umso, du kannst natürlich super tief in die Materie einsteigen und jedem seinen Schuh geben, jedem seine Klamotte, ne? Und du brauchst den ganzen Krempel ja auch. Und dann wird es natürlich von der Inhaltlichkeit der Geräusche richtig wertig. Und das macht auch den, du kannst mit Geräuschen das Bild schöner aussehen lassen.
Das glaube ich, ja.
Das wirkt einfach viel besser. Das ist immer nie die Entscheidung des Geräuschemachers an sich, sondern oft ist es budgetgetrieben, natürlich, wie überall. Ne? Hast du viel Geld, kannst du viel machen, hast du wenig Geld, kannst du wenig machen. Und beim Geräuschemacher ist natürlich auch eine zeitliche Sache. Ne? Du musst doch gucken, wie viel Synchron kann ich am Tag schaffen. Beim Kinofilm, beim TV-Film, bei einem Animationsfilm. Das sind sehr unterschiedliche Aufwände. Und je nachdem, was die Inhaltlichkeit beschreibt, manchmal musst du Sachen bauen, manchmal Untergründe kreieren oder, keine Ahnung, da ist ein Typ mit einer Krücke, die Krücke muss wackeln. Dann brauchst du halt eine Krücke, die musst du anbohren, dann musst du was zum Wackeln dran machen und dann musst du so lange an dem Ding rumoperieren, bis du denkst, dass der Sound geil ist und dann kann man das halt so benutzen, diese Aufwände, das sind halt alles Aufwände.
Du sitzt in Dortmund, gell?
Düsseldorf,
Düsseldorf sitzt du. Ja, Düsseldorf geht ja noch, ist ja noch in der Nähe von Köln. Aber ist das für dich, steht dir das dann, ist das heutzutage egal, wo man sitzt in Deutschland oder steht dir das im Wege, weil du das auch am Anfang sagtest mit so, du bist ja eben nicht in Berlin oder Hamburg oder wo auch immer?
Mittlerweile würde ich sagen, ja, es ist mehr oder weniger egal.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen, ja, weiß ich gerade nicht, ob das ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Das Geschäft ist halt super internationalisiert. Mhm. Ne? Der George, bei dem ich ja gearbeitet habe, der hat ja hauptsächlich für englische und holländische Produktionen gearbeitet, auch für deutsche, aber hauptsächlich für holländische und englische Produktionen.
Und du auch für holländische, gell? Ich habe das auf deiner Webseite gesehen.
Ja, das sind ja die Projekte, die ich beim George gemacht habe.
Ach, das sind die du bei... Ah,
okay. Genau. Ah. Da sind ein paar dabei, die ich auch nachher und vorher gemacht habe. Aber die meisten Projekte sind die, die ich dann beim George gemacht habe. Ne? Ich habe ja dann angefangen zu schneiden, da waren wir stehen geblieben. Dann kamen irgendwann immer mehr Rekordisten und das hat komischerweise mich irgendwie nicht so interessiert. Und ich habe immer gesagt, so, dann bin ich irgendwann zum George hingegangen, George, bring mir das bitte bei. Weil dann ist doch super, weil dann sind wir hier zwei, dann können wir parallel an Projekten arbeiten, weil es gab auch unterschiedliche Arbeitszeiten tagsüber und nachts manchmal auch. Hm. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, können wir probieren so. Und dann hat er den Rekordisten gemacht. Er weiß ja dann auch immer gut, was er will, kann gut Regieanweisungen geben, weil er das schon seit Jahrzehnten gemacht hat. Er selber hat das in England gelernt. Deswegen auch die Kontakte dahin.
Ah, okay.
Ne? Mhm. Und dann haben wir das jahrelang so gemacht und dann wurde ich halt immer besser. So. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich konnte. Und wenn er mal ausgefallen ist, habe ich halt dann die Sachen gemacht. So. Mhm. Auch mit Kollegen mit oder mit ihm. So. Und dann angefangen, meine eigenen Projekte da vor Ort zu machen. Ja.
Und gibt es, wie viel Geräuschemacher gibt es in Deutschland und besteht Kontakt?
Ja, die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich tippe jetzt mal 50.
50 Stück?
Ja, mal mehr. Die Zahl ist doof. Ich kann dir keine genaue Zahl nennen, weil es gibt auch ganz viele, die das machen und jetzt nicht so in diesem Zirkel drin sind. Wir sind alle in einem Berufsverband, der heißt BVFT. Da sind Filmschaffende drin. Da sind Sounddesigner, Editoren, Tonmeister, Geräuschemacher, alles rund um den Ton, was du dir im Film so vorstellen kannst. Und wir haben uns da außerhalb mal zusammengesetzt, weil die Problematik der Geräuschmacher oder die Internationalisierung des Berufes natürlich mit sich getragen hat, dass die Posthäuser sich irgendwann natürlich immer preislich orientiert haben. Und im Ausland kann man sich günstiger preislich orientieren als im Inland. Und da könntest du jetzt richtigerweise sagen, ja, wow, wie kann das denn sein?
Wie kann das denn sein?
Wie kann das denn sein? Denn viele Produktionen werden ja hier mit Fördergeldern gefördert. Ja, also vor allen Dingen TV, Kino und so weiter. Da muss ja das Geld hier im Land ausgegeben werden eigentlich. Oft sind es aber auch Produktionshäuser, die dann halt eigenes Material produzieren und suchen sich einen günstigeren Anbieter. Und den findest du woanders. Natürlich ist es einfacher, wenn du in derselben Sprache kommunizieren kannst, wenn du nicht einfach was aus der Hand gibst. Manchmal möchte man gerne selber auch Regie führen oder was dazu sagen, was aufgenommen oder wie es aufgenommen wird. Deswegen ist das immer unterschiedlich. Und wir haben uns halt da in diesem Berufsverband, haben wir uns irgendwann getroffen und haben gedacht, okay, die Wertschätzung hier in Deutschland ist für den Beruf nicht so wirklich existent, weil auch nicht so viele Leute von uns wissen. Und es war früher so, dass der Geräuschemacher war ein alleinstehender Künstler. Das heißt.
Meinst du, er war Single oder was? Oder?
Nee, alleinstehend meine ich in dem Sinne, dass er nicht. Er war kein Teil eines. Entschuldigung. Der eine so, der andere so.
Ja, ne? Kann ja sein, dass der Mann durfte keine Frau an seiner Seite oder Mann, je nachdem.
Nee, glücklicherweise hat das nichts mit Religion oder irgendwas
so wie Priester, anderes. Priester, ja, genau.
Ja, genau, nee. Da sind wir fernab von all dieser Geschichten. Wir interessieren uns hauptsächlich für den guten Ton. Und es ging nur darum, dass es gab keine Gemeinschaft, in der man sich umtrieben hat, sondern jeder war so sein eigener Künstler und wollte auch gerne sein Geheimnis bewahren und das nicht einfach so jemandem weitererzählen. Wenn ein Geräuschemacher in ein Studio eingeladen wurde, damals in Köln, gab es noch Torus, während meiner Studienzeit, da haben die gerade ein kleines Foley-Studio gebaut und dann das war eigentlich der Punkt. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Während des Studios haben wir nämlich einen Ausflug dahin gemacht, haben uns 5.1-Mischungen angeguckt vom Kinofilm und da haben die eine Foley-Stage gebaut. Sie hatten keinen eigenen Foley-Artist, den haben sie eingeladen immer. In Köln gibt es ja ein paar, Wilmund Schulze, Dieter Heppen und so weiter. Das fand ich mega interessant, weil du hast da Dinge selber gebaut. Ne? Du brauchtest ja, wie gesagt, knarzenden Holzboden, hohlen Holzboden, festes Parkett, Wasser, Beton, Stein, Kies, Erde, Waldboden, was es halt alles so gibt. Ne? Wenn man mal durch die Welt läuft und mal auf den Boden guckt oder einfach mal nur hört, merkt man plötzlich, wie viel da auf einen einprasselt und das musst du ja irgendwie alles nachbauen. So, und die hatten halt beim Fenster zu diesem Aufnahmeraum gab es einen Vorhang. Und der wurde, wenn der Geräuschemacher kam, zugezogen, damit man nicht sehen konnte, wie der was macht.
Ach, echt?
Weil man das nicht wollte. So. Das ist ja witzig. Und dementsprechend stand halt auch jeder für sich, hatte nicht so viel Kontakte zu anderen oder hat sich mit Projekten ausgetauscht. Und hat man dann ganz gerne auch von Postproduktionsseite auch mal ganz gerne zu Verhandlungen benutzt. Und dann haben wir im Nachhinein, wir haben das jetzt, weiß nicht, vor ein paar Jahren haben wir so Treffen organisiert, wo wir uns oft in Berlin getroffen haben, Und da sind immer mehr dazugekommen, auch nicht nur Geräuschemacher an sich, sondern wir haben dann auch Sounddesigner und Aufnahmetonmeister mit einbezogen, um uns mal auszutauschen. Und da hat man dann rausgefunden, dass man immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wurde teilweise. Ob das jetzt in München hat man gesagt, ja, die in Berlin sind billiger. In Berlin hat man gesagt, ja, die in München sind billiger. Mhm. Und so wurden die Projekte dann immer hin und her geschoben. Und um da so ein bisschen mehr Stringenz und Wertschöpfungsgedanken zu teilen und zu überlegen, wie man diesem Beruf mehr Raum geben kann, haben wir uns halt öfters getroffen und einfach mal ein paar Dinge aber besprochen.
Merkt man denn theoretisch, also wenn du jetzt sagst, gut, ich mache jetzt zum Beispiel Schritte auf Sand und dann macht noch einer Schritt, also es gibt ja bestimmt 100.000 Samples von Leuten mit Schritten auf Sand, merkt man dann, wenn jetzt einer klauen würde, Moment mal, das sind noch meine Schritte auf dem Sand? Also hast du schon mal, oder gibt es überhaupt so eine, gibt es überhaupt sowas, dass einer auf die Idee kommt, irgendwas zu klauen? Also ich meine, es gibt es natürlich immer.
Ach, ja.
Aber so, dass das er sagt, ich meine, du hast ja keine Bibliothek da, wo man irgendwas rauskriegt. Man müsste ja aus dem Film rausschneiden, aber rein theoretisch oder was auch immer dann.
Ich mache ein anderes Beispiel. Ja. Wir haben eine Serie gemacht, wovon es 3 Staffeln gab. Wir haben aber nur die erste vertont.
Ach.
Und die anderen Folgen spielten halt in denselben Räumlichkeiten und hatten halt, ne, da gab es so ein paar, zum Beispiel so eine Lampe, die man immer wieder angefasst hat oder bewegt wurde, die halt, der wir einen Ton gegeben haben. Und diese Lampe tauchte natürlich in den Folgeserien auch auf. Und ne, das heißt, das ist jetzt mal so ein Beispiel, weil das Problem ist, bei unserer Arbeit, wir nehmen in unserer Workstation auf und liefern dann, das, was so gewollt ist, natürlich auch notwendig ist für die Mischung des ganzen Films. Ne? Wir sind ja nicht die letzte Kette, sondern nach uns wird ja dann gemischt. Der ganze Film, da kommt dann die Musik, da kommt der Setton, der bearbeitete Setton, da kommen die Soundeffekte, auch gebaute Atmosphären und so weiter. Weil das zum Beispiel das Universum kannst nicht aufnehmen. Kannst kein Mikro reinhalten. Und jetzt habe ich hier die Atmung vom Universum, weil die muss kreiert werden. Das macht dann wieder Sounddesign. Das macht dann weniger der Geräuschemacher zum Beispiel. Und die ganzen Geräusche, die werden dann alle gesammelt. Dann hast du da, keine Ahnung, 100 Spuren. Und die müssen dann vernünftig endabgemischt werden, damit das nachher im Kinofilm wunderbar klingt. So. Und das bedeutet, dass ich meine aufgenommenen Spuren einzeln abliefern muss. Rein theoretisch kann die jeder, ne, hat dann jeder den Zugriff auf diese synchron aufgenommenen Geräusche. Natürlich sind die geschnitten, natürlich sind die aufs Bild angepasst und es ist immer schwierig, das in eine andere Szene zu überlagern, aber natürlich kannst du auch das ist aber ein cooles Einzelgeräusch für,
keine Ahnung. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass in Amerika das irgendwie geregelt ist vielleicht auch, oder? Bei Sounddesignern oder bei Geräuschemachern sozusagen, dass man sagt, das gehört mir, weil die halt anders organisiert sind.
Die sind anders organisiert, definitiv. Aber ich weiß nicht, ne, du musst ja auch musst eine Institution haben, die da hinterher ist und das auch prüft. Stimmt. Und ahndet. Und
Geräuschepolizei.
Ja, genau. Ja, da, klar, also ich, klar würde ich bestimmt bei manchen Sachen hören, wenn man das wieder benutzt.
Also, ja, außer dir ist es egal. Also weißt du, weil ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen,
egal ist mir natürlich nicht.
Wie Synchronsprecher haben ja auch ein bisschen das Problem mit KI mittlerweile so, dass sie sagen, ja, das ist meine Stimme, gehört mir, weißt du, jetzt reden wir über sowas, über Sound, dann du stellst das ja theoretisch her mit deinen eigenen Händen und Füßen und was auch immer.
Ja.
Und das ist ja eigentlich dein Geräusch. Also es klingt blöd, aber irgendwie ist es ja so. Also,
Definitiv so, aber dafür gibt es halt, es gibt ja leider nicht so eine, also was ist leider, das ist halt dann natürlich auch irgendwann schwierig und auch sehr kostspielig dann für alle, aber ein Sprecher hat ja, beim Sprecher kaufst du ja quasi nicht den gesprochenen Text, sondern du kaufst die Lizenz für da, wo du es einsetzt, ja, beim Sprecher. Und bei uns kauft man ja die Dienstleistung an sich. Also du kaufst ja nicht die Lizenz. Das soll jetzt auch geändert werden und es wird dann auch Ausschüttungen geben, auch bei Netflix-Produktionen und so. Da bin ich jetzt nicht so hinterher, weil ich mit Netflix-Produktionen jetzt wenig zu tun habe. Aber das soll sich auch ändern oder hat sich geändert. dass man auch daran beteiligt wird, weil eigentlich hast du eine kreative Leistung zu dem Produkt gebracht und wenn es immer wieder gezeigt wird, ne, bei Kameraleuten, die haben ja auch mal, gab es ja ein paar Fälle, die dann da auch vor Gericht dann im Nachhinein nachgezogen sind und dann auch gewonnen haben. Klar, garantiert, die Sachen sind ja irgendwo gespeichert. Ne? Wenn du die Sachen rausschickst, hat rein theoretisch jeder Zugriff. Aber ich sag mal, eine gelaufene Szene, die Sandschritte woanders zu benutzen oder die auf Concrete kann man es am besten oder in Räumen. Das muss natürlich dann auch zu der Person passen, zu den Untergrund passen, zu den Schuhen passen.
Das verstehe ich, ja, dass das nicht so easy peasy ist, ja, dass man das nicht einfach eins zu eins möglicherweise.
Ne, und dass es aufgenommene Geräusche gibt und diese Archive gibt, die gibt es ja schon wirklich Ewigkeiten. Ne? Klar, KI ist eine neue Ebene, die disruptiert alles. Ne? Auch als allererstes das kreative Gewerk, weil das irgendwie, weiß auch nicht, warum man sich das als erstes ausgesucht hat, weil es gerne jeder machen möchte, obwohl das nicht kann, ich weiß es nicht. Aber ja.
Was meinst du denn, ne? Insgesamt das Kreative oder was meinst du jetzt was?
Ja, du brauchst jetzt ja nur noch irgendwas schreiben und dann hast du was. Auch wenn die Erwartungshaltung übers Marketing größer geschürt wird, als die Realität wirklich ist. Aber jeder kann jetzt Filme erstellen, jeder kann jetzt irgendwie, du hast, ich gehe nochmal zu den Geräuschen, am Anfang konntest du überall CDs kaufen, wo aufgenommene Geräusche sind.
Ja.
Dann hast du quasi die Lizenz gehabt, diese Geräusche zu verwenden für deine Projekte. Das wurde dann immer mehr, bis du dann terabyteweise Festplatten kaufen konntest. Mittlerweile sind es Zugänge, es gibt ja diese tausende von Plattformen, die Stockmaterial anbieten, sowohl Bilder, Musik als auch mittlerweile Sounddesign und Geräusche. Dann gibt es Geräusch- und Sounddesign-basierte Plattformen, da zahlst du ein Abo und dann kannst du dir da alle Sachen raussuchen, die du möchtest. Mein bisheriger einziger Vorteil ist vor allen Dingen, was Schritte angeht, weil Schritte ja sehr elementares Detail in einem Film sind, die kann ich immer noch schneller machen, als dass du da jeden Schritt einzeln hin editest. Ne? Es gibt natürlich auch durch KI mittlerweile Versuche oder Projekte, wo du selbst Sounddesign einfach prompten kannst. Das heißt, du siehst einen Schritt durch den Schnee, dann schreibst du einen Schritt im Schnee und dann legt er da Schritt im Schnee drunter und fertig. Und das entwickelt sich ja auch alles. Ne, sieht man ja bei den Sprechern ganz besonders stark, hier mit 11 Labs und Konsorten.
Ja.
Klar muss das jemand prompten, klar muss der Text vernünftig geschrieben sein und klar klingt es eigentlich auch doof, aber ne, da machen wir jetzt noch ein weiteres Feld auf, Hörgewohnheiten, ne, die Leute, es gab auch schon früher so, ich nenne mal das Thema Raubkopien, du bist irgendwo, kaufst dir, die Leute, die früher mit der Kamera ins Kino gegangen sind und die Filme im Kino aufgezeichnet haben und dann haben die Leute sich das angeguckt und haben gesagt, ist doch egal, Hauptsache ich habe den Film gesehen. Wo ich dann mal dann so, das kann ich nicht gucken, das kann ich nicht hören, das ist eine Katastrophe.
Grausam, ne? Finde ich auch.
Aber es gab trotzdem die Leute, deswegen, das war ja kein, da hat ja nicht einer mal gemacht, sondern es wurde ja wirklich ständig dann wurde Geld mitverdient.
Ja.
So ist das heute jetzt mit, das vergleiche ich heute so ein bisschen mit Social Media und den hochqualitativ produzierten Produkten. Auf Social Media ist schneller Content nicht so top vertont.
Das stimmt.
Oder schlecht oder einfach schlechte Audio. Wir nennen es einfach, wie es ist: schlechte Audioqualität. Und alle sagen: Ja, reicht doch.
Ja.
Langt doch, reicht doch. Ist doch okay. Die Information brauche ich doch nur. Ist mir jetzt egal, wie gut das klingt, wie gut das aussieht. Hauptsache, ich habe die Information. Das mag für manche Dinge zutreffen und ist vielleicht auch legitim, aber die Hörgewohnheiten verändern sich, weil wenn du fast nur noch schlechtes Bild mit schlechtem Ton konsumierst, dann ist die Qualität für dich nicht mehr so relevant oder das Wort Qualität bekommt eine Verschiebung. Also vielleicht ist das ja für dich schon Qualität. Weil die das gut genug finden und nichts Besseres brauchen oder ich weiß es nicht. aber
das nicht anders kennen vielleicht auch, gell?
Nicht anders kennen,
das
genau.
Das spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist wie wenn du, ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt 17, sie ist natürlich, musst du ja da durch mit den ganzen Filmen und alles, dann musste ich sie, aber ich bin ja auch so filmverrückt und da musste sie, natürlich hat sie ein bisschen gelernt, was Qualität ist und was nicht, aber wenn jetzt ihre Freundinnen, die damit nicht so viel zu tun haben, einfach, die gucken sich da Netflix an und die Bibliothek von Netflix, dann sind die Poster ganz toll gemacht, diese Vorschaubilder sind ganz toll gemacht oder so, und dann guckst du irgendwas, du kannst es dann gar nicht messen, ist das jetzt gut? Also diese Kinder oder Jugendliche, die können es fast nicht messen, weil sie gar nicht Vergleichsmöglichkeiten haben.
Genau, sie haben es nicht anders gelernt, so gesehen.
Filme sind für sie so. Und das finde ich dann manchmal auch erschreckend. Also so, weißt du?
Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Und auch bei Netflix ganz gut, vor allen Dingen, als das mit Netflix angefangen hat, da gab es ja schon starke qualitative Unterschiede zwischen teilweise Serien. Also vor allen Dingen, was den Ton anging. Ne, okay. Weil man dann auch manchmal, also budgettechnisch einfach keine Lust, was man einfach nicht machen wollte, sondern den knallenden, wir müssen jetzt hier Content rausknallen. Und da hast du richtig gehört, da waren einfach der O-Ton war mies, das Sounddesign war aus der Dose geblödelt und das teilweise im Geräusche gefehlt. Also gut, das fällt halt dann vielleicht einfach den Leuten meistens nicht auf, aber sobald irgendwas fehlt, ich merke das sofort. Und dann hat das für mich leider direkt, bekommt das so eine
ja, gut, ist ja auch negative so eine Berufsethik oder so, die du hast, gell? So ein bisschen so, du bist ja da auch, ich verstehe das ja, ich finde es ja toll, das heißt, du bist ja viel mehr dabei als einfach nur so, du bist ja dann wie mit dem Herzen dabei und sagst, das tut
ich
mir weh.
Halt, ich weiß halt, ja, und ich weiß halt, wie es funktionieren kann und habe dann natürlich auch einen Anspruch, dass mir das auch so dargereicht wird in gut, weil ich ja gerne, ich mag gerne hochqualitativ produzierte Sachen, weil es einfach mehr Spaß macht, das zu konsumieren. Ne, du willst ja, der Filmemacher oder der Mensch, der Filme produziert oder was, wer irgendwas Kreatives kreiert für andere, möchte ja, dass der ein emotionales Erlebnis hat. Ob es positiv, negativ, mit Angst behaftet, was auch immer, halt egal welche Emotion. Du willst ja, das soll ja entertained werden oder, ja klar, natürlich auch gebildet und andere Dinge. Und umso schlechter du etwas machst, desto schlechter ist auch die Wirkung davon. Das ist einfach, so fühle ich das, wenn ich was sehe, was schlecht, dann bin ich auch enttäuscht. Denke ich so, oh, ne, so von mir aus bildlich war das jetzt vielleicht toll umgesetzt, aber leider wirken die Bilder für mich nicht, weil der Ton halt einfach schlecht war. Mhm. Oder du kannst ja, ne, ist ja nicht nur, transportierst ja nicht nur Emotionen, du erzählst ja auch Inhalte, Geschichten, Wirkungsweisen. Du kannst ja einen Hammer wertig klingen lassen oder schäbig.
Na klar.
Ne, so, okay. Und das kannst du mit dem Ton machen. Und wenn der Und dann gibt es noch einfach nur schlecht. Und dann wirkt der gar nicht, sondern dann ist zwischen dem Ton und dem Bild einfach keine Verbindung, weil es einfach so mies gemacht ist, dass du einfach nur enttäuscht bist. Und das
Hast du denn bei irgendwelchen Aufträgen schon mal standst du schon mal vor einer Aufgabe, wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie ich den Ton machen soll? Also nicht den gesamten Ton, sondern wie ich ein Geräusch herstellen soll zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie soll ich das Geräusch jetzt machen? Gab es sowas schon mal?
Oh ja, klar. Häufig.
Echt?
Das Ding ist, ne, du kannst dir das nicht so vorstellen, es gibt nicht für jedes Geräusch, hier, das bringe ich dir jetzt bei, jetzt kannst du das Geräusch. Ne, ich habe mir eine Herangehensweise, ne, du kriegst den Film, dann guckst du den Film und du hast ja nicht immer das, du kannst ja nicht immer das Originalteil haben.
Ne?
Du kannst ja nicht jede Tür da hängen haben, kannst nicht jedes Auto da stehen haben, du kannst nicht jede Badewanne, was fällt mir sonst noch so ein, Schwerter, Waffen, das kannst du ja nicht, also klar, ne, es gibt riesige Geräuschestudios, die hallenweise voller Zeug haben, aber ich habe hier, ne, ich bin hier auf 30, 40 Quadratmetern, vorher waren es ein bisschen mehr, beim George damals hatten wir noch ein bisschen mehr Platz und der hatte auch richtig viel Zeug, aber keine Ahnung, Lampen, verschiedene Lampen, die hängen da. Dann musst du auch überlegen, das ist ja auch das Lustige, manchmal machst du dann eine erste Rutsche und dann kriegt der Regisseur und die Filmemacher kriegen dann mal was zum Hören. Und dann sagen die, das klang am Set aber ganz anders. Ja, genau. Aber für die Geschichte und für so, wie es in der Szene wirken soll, haben wir uns jetzt diesen Ton für diese Lampe ausgesucht. Ne, die Lampe muss ja am Set diesen Ton gar nicht gemacht haben. Aber in diesem Fall, diese Serie, von der ich jetzt vorhin erzählt habe, wo wir nur die erste Staffel vertont haben, da wollten wir halt, dass diese Lampe, weil diese Lampe hat irgendwie, die kam so oft vor, und der wollten wir halt einen charakteristischen Ton geben. So, und da haben wir, dann fängst du an zu suchen, weil du hast die Lampe nicht da. Und dann musst du anfangen, in Materialien zu denken. Ja, soll die schäbig oder hochqualitativ sein? Soll das Metall, Blech oder vielleicht aus Stoff? Soll die ein bisschen klingen, weil die so rund ist, ne? Wie so eine kleine, wenn du, dass sie so ein bisschen Resonanz hat? All solche Sachen. Und dann läufst du da in deinem Müllberg rum. du hast quasi einen aufgeräumten Müllberg. Du brauchst Sachen, die klicken, die klacken. Du brauchst Sachen, mit denen du verschiedene Schalter. Wir haben verschiedene Schalter. Drehschalter, Klickschalter, massive, günstigere, die ein bisschen hohl klingen, die ein bisschen wertiger klingen. Keine Ahnung, von IKEA-Betten gibt es diese, habe ich das hier, kann ich hier nicht drin, nee, nicht griffbereit.
Gehst du auch zum IKEA und nimmst dort die Geräusche auf? Nee, das nicht, oder? Dass du immer von Bett zu Bett springst oder so?
Nee, auf die Idee bin ich noch nicht, und da ist es meistens zu voll.
Das stimmt. Muss ich verstecken, bis die zumachen, du musst dich unterm Bett verstecken. Eigentlich schon. Und dann...
Nee, bei der Tat, man sammelt natürlich, ne? Du läufst draußen rum und wenn, keine Ahnung, ich bin mal durch den Wald gelaufen hier, durch den Aperwald, und da gab es so einen halb abgestorbenen Baum, der stand aber noch, und da ist immer so eine leichte Böe durchgegangen und der knarzte so richtig krass, wenn der Wind da reinging.
Ja.
So, und sowas fällt dir dann auf, dann guckst du, oh, wo kommt das her, und dann kommst du nochmal wieder mit dem Mikrofon und nimmst das dann auf. Und dann,
okay, und das irgendwann, ist ja toll.
Ja. Irgendwann ist dann mal Zeit, keine Ahnung, die Mülltonnen. Mega geil. Die Türen von diesen Mülltonnen-Containern.
Die sind toll, oder was?
Jede klingt, jede quietscht anders. Und wenn du da mit so einem Klöppel hier, keine Ahnung.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Oh, was hast du denn da? Ich muss jetzt ja für die Podcast-Zuhörer müssen wir ja sagen, was du jetzt machst. Du hast hier einen Klöppel in der Hand. Der ist aber groß.
Ah, ja, genau. Ja, das ist so ein, für so einen großen Gong.
Ja, für so einen Gong.
Ne? Super, den habe ich, der steht ja auch irgendwo rum.
Ja.
Aber den nehme ich dann und dann gehe ich mit meinem Mikrofon-Setup zu diesem Mülltonnen-Tür und dann prügel ich da mit dem Gongschlägel drauf und nehme das halt auf, mehrfach. Und
das kann man für was dann benutzen?
Boah, mit so Metal-Impacts, du kannst es ja ein bisschen pitchen und ein bisschen tiefer machen und so weiter. Dann das Quietschen von der Tür selber, einfach nur als Metal-Squeaks, die du für so größere metallische Objekte, die sich bewegen, kannst auch für Gebäude, keine Ahnung, ein Gebäude stürzt ein und du brauchst das als kleines Add-on. Das sind ja meistens die Geräusche, jeder denkt immer, okay, du nimmst ein Geräusch auf und dann steht das für sich alleine. Hm. Meistens sind die, wenn jetzt irgendwas zusammenbricht, ein Unfall, ein Auto crasht. Wenn du draußen auf der Straße ein Auto crashen hörst, das klingt gar nicht so spektakulär. Ne?
Ja.
Oder wenn ihr so, und im Film oder meistens für Kinofilme muss das einfach größer, dramatischer. Im Kinofilm musst du einfach in den Geräuschen weitaus mehr übertreiben, als es in der Realität der Fall ist, damit es so dramatisch wirkt, wie du es dir vorstellst. Jetzt im Vergleich nehmen wir mal das perfekte Gegenteil, Dokumentarfilm. Ja, ein Tierdokumentarfilm oder egal, irgendein Dokumentarfilm, der authentisch sein muss. Da versuche ich natürlich so gut wie möglich den O-Ton zu treffen, damit die Geräusche nicht so übertrieben sind. Da kann ich ja keinen deepen Sweetener Impact unter das Abstellen eines Glases, wie wir das vorhin schon hatten, packen, damit es fetter klingt, weil da muss es authentisch klingen. Im Kinofilm muss es übertrieben klingen, damit ich manche Szenen oder Wirkungen größer, kleiner machen kann, damit die einfach besser wirken.
Du hast vorhin, bevor wir angefangen haben, hast du gesagt, du könntest mal so ein, zwei Beispiele uns vormachen. Ist das möglich, dass du sagst, so, das ist jetzt mal so ein typisches Geräusch, das kann ich jetzt mal ganz schnell herstellen?
Klar. Wir können gern, ich kann gern hier mal nach hinten gehen, wir können da ein paar Schritte machen.
Mhm. Ich erkläre kurz was dazu.
Ja.
Ich habe hier verschiedene, hier sind verschiedene Untergründe. Ganz hinten, hörst du das?
Ja.
So. Dann habe ich hier ein Mikrofon für meine Schritte. So, und im Film ist es so, du nimmst alles einzeln auf.
Mhm.
Also, ich mache es so. Hörst du mich auch richtig?
Ich höre dich super. Gut.
Im Film nehme ich mal alles einzeln auf. Das heißt, wenn Schritte gemacht werden, nehme ich Schritte auf. Wenn Bewegungsgeräusche gemacht werden, nehme ich Bewegungsgeräusche auf. So, dafür braucht man natürlich auch das richtige Schuhwerk. Das heißt, ich habe hier ein paar Schuhe. Die ziehe ich jetzt an. Ne? Das können natürlich auch.
Also, ja, Pumps.
Die hören, das sind jetzt Pumps, weil ich muss ja sowohl Frauen, Kinder, Männer, schwere Männer, kleine Männer, große Männer, kleine Frauen und so weiter, Tiere. Ich muss Tiere machen, Tiere machen ja auch Schritte. Pferde, Esel, Schafe. Hm. Hast du nicht gesehen? So, und dann brauche ich natürlich auch den richtigen Untergrund.
Mhm.
So, dann habe ich, nennt man Pits.
Ja.
In diesen Pits, die sind entweder aus Holz gebaut oder mit Beton gegossen. Oder in meinem Fall habe ich hier. Das sind so PVC-Wannen.
Ja.
Da ist Sand drin, weil ich habe hier keinen konkreten Untergrund.
Ich habe jetzt
schon. Ne, du weißt es schon, ich mache alles ein. Mikrofon mache ich mal aus. Ne? Und dann sehe ich die Szene. Und jetzt hörst du so ein bisschen Concrete mit ein bisschen Dirt. Ne? So soll es aber ein bisschen erdiger, dreckiger werden. Und jetzt wollen wir ein bisschen Kies haben. Ne? Das Mikrofon richtet man immer wieder neu aus. Ich mache das jetzt einfach nur so ein bisschen, damit so. Wir sind jetzt sind wir an einem Flussbett. Da liegt eine Leiche. Ich laufe im Kies auf die Leiche zu. Und jetzt warte ich durch den Wald. Ne? So, und so baut man sich dann. Das sind so meine vorgefertigten Pits. Da kannst du natürlich auch noch ein bisschen was ergänzen. Und jetzt. Sind wir auf Holzboden.
Toll.
Und hier habe hier nicht so viel Platz, wie man sieht, aber ich habe hier in diesem Holzpit, da habe ich verschiedene Holzuntergründe hier stehen und da vorne, die kann ich einfach austauschen. Barboden, Parkettboden etc. Dann habe ich hier noch einen Pit. Ne? Wenn wir jetzt gehen wir entweder in die Polizeistation oder ins Krankenhaus. Das ist jetzt so Linoleum. Hier ein bisschen Gummiboden. Ne? Das gleiche mit Metall, das steht da vorne, das müsste ich allerdings einrichten. So, und so gehst du dann von Untergrund zu Untergrund, nimmst den Schuh, den du brauchst und läufst die Person. Ne? Und ja.
Geil, das ist echt super. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das mal vorgeführt hast. Das ist auf jeden Fall super.
Gerne. Bewegungsgeräusche auch wichtig. Ne? Du hast den Polizisten mit der Lederjacke. Ach, das Mikro ist gar nicht an. Warte. Jetzt hier ein bisschen. Und dann hast du auch gleich, hörst du, das Bewegungsgeräusch mit dem Schritt zusammen.
Super.
So. Super. So eine Art.
Ja,
so
vielen Dank für diese Vorführung. Vielen, vielen Dank, Konstantin. Super. Echt toll. Das finde ich echt. Also ich meine, wenn man es mal so merkt letzten Endes und wenn du da auch in deinem, jetzt muss man für die es nicht sehen, das Bild nicht sehen, ist ja nicht ganz so groß bei dir. Und du hast aber, das ist ja alles wie ganz kompakt, irgendwie hast du da alles, was du brauchst, ja? Wahnsinn.
Genau, ich musste mir die Gedanken machen, wie ich mich verkleinern kann.
Ja.
Und trotzdem flexibel bleibe, weil es ist oft so, ich bin dann ja aus dem
Jetzt kannst du ja, du bist auch so viel gelaufen, ja. Überall, du bist ja durch den Wald und dann hast du die Leiche ja, noch gefunden. Warst ja super lang.
Ewige unterwegs. Wege habe ich gemacht. genau, und das, du machst das natürlich alles auf der Stelle und deswegen ist es halt wichtig, dass auch die Art und Weise, wie du läufst, und das lernst du dann alles als Geräuschemacher von dem Geräuschemacher, der die Erfahrung hat. Der sagt dir dann, gibt es dann kleine Tricks, wie man auftritt, wie man genau läuft. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Deswegen, es gibt nie so, weil du auch vorhin auch fragtest, ja, ob man noch was lernen kann. Und das ist immer so, weil man ist immer auf der Suche nach neuen Ergebnissen und nach anderen Möglichkeiten. Manchmal passt das eine Geräusch, was du gemacht hast, gar nicht zum nächsten Film, weil es sich nicht integriert. Hm. Dann musst du plötzlich einen anderen Schuh nehmen oder einen anderen Gegenstand. Und deswegen, man ist immer offen und wach und guckt, wie was klingt. Manchmal fällt dir was auf, oh, das klingt gut, will ich haben, nimmst du auf.
Machst du eigentlich auch Hörspiele?
Ja.
Machst du auch?
Ja, da wollte ich jetzt gerade, da wollte ich gerade so die Geschichte hinleiten.
Siehst du mal.
Ich bin, ja, ich, aus, also TV und Kino ist ein bisschen weniger geworden. Und als ich gelernt hatte, dann habe ich das Geschäft übernommen. Dann hat das mit den Räumlichkeiten nicht geklappt. Und das war ja auch Corona dann, 2021 kam dann, das war so um die Zeit rum. Hm. Und dann bin ich hier in diese Räumlichkeiten rein und dann habe ich die ganze Zeit immer gedacht, so irgendwie hätte ich auch mal Bock, Hörspiel zu machen. So, und von 2021 oder von 2014 eigentlich eher gesagt, bis jetzt ungefähr war das so ein, es gab nie so Zeitabschnitte, in der ich, jetzt mache ich das war. Also ich habe mich auch nie konkret dazu entschieden, jetzt Kinofilme und TV-Serien zu machen, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich bin zu ihm gekommen, habe damit angefangen, nebenher immer noch in dem Veranstaltungsbereich gearbeitet und dann irgendwann habe ich wieder andere Leute kennengelernt und dann bin ich so ein bisschen in die Beraterwelt oder in die interne Kommunikation für Unternehmen reingerutscht, weil ich auch Sprachaufnahmen viel gemacht habe. Ne? Ich nehme halt Ton auf, also und auch Sprecher. Und diese Sprachaufnahmen habe ich dann, habe ich mit Sprachaufnahmen angefangen mit Sounddesign für interne Kommunikationsfilme, Imagefilme, Learnings und so weiter und so fort. Und habe das auch mit einem Tonstudio hier in Düsseldorf zusammen gemacht. Die hatten dann eine super Sprachkabine. Für Computerspiele habe ich auch Sprachaufnahmen gemacht. Das nicht so lange. Und so war ich dann einfach breiter aufgestellt. Und das hat für diese interne Kommunikation ganz gut gepasst. So, und dann, das lief dann 10 Jahre und läuft auch immer noch. Hat sich natürlich durch KI stark gewandelt, vor allen Dingen in dem Bereich. Auftragslage, was Sprachaufnahme angeht, hat sich exorbitant verändert. Hm. Von viermal die Woche in viermal im Jahr, so gesehen. Also Wahnsinn. Ist mal ganz, ganz böse gesagt. Okay. Und in der Zeit, irgendwann klingelte mein Telefon. Und dann war da Raimund Weber am Telefon. Das ist ein Autor. Der schreibt Hörspielserien. Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, Geräusche von Hörspiel zu machen. Und dafür müsste ich aber in ein Studio nach Bonn zu Make Music Productions vom Anni Mulak und vom Arndt Sünner. Und da habe ich gedacht, schwierig, weil ich hatte mein Zeug hier gerade hingestellt. Hier rechts neben mir und im Keller, ich habe hier so Lastenregale, die man zum Glück nicht sieht. Weil, ich meine, das sieht ja jetzt schon unordentlich aus, aber hier stehen so Lastenregale nebeneinander und im Keller auch nochmal, da sind die ganzen Einzelteile drin. Und der sagte, du müsst aber nach Bonn kommen mit dem ganzen Krempel. Ne, mit das sieht ja so ein bisschen so aus, als ist es mobil. Das Problem ist aber, in diesen PVC-Wannen, da sind fast 200 Kilo Sand drin. Und die jedes Mal wieder raus und rein und dann du legst da Steinplatten rein, die müssen so liegen, dass sie nicht resonieren, weil der Sand auch eine akustische Wirkung hat, nicht nur als Schnee oder Sand, weil Sand kann Schnee und Sand sein, als Geräusch für Schritte. Und damit er mehr nach Schnee klingt, machst du den Sand nasser. Da habe ich gesagt, egal, probiere ich einfach. Also habe ich mein komplettes Setup ein bisschen runtergedampft. Und da ging es auch nur wirklich rein um Schritte und Bewegungsgeräusche erstmal. Das heißt, ich brauchte ein bisschen Stoff für die Jacken. Ne? Da sind Polizisten, ein bisschen Handschellen hatte ich noch da, so kleine Accessoires, die jetzt an den Klamotten hängen, habe ich dann auch mitgenommen. und habe dann da vor Ort in dem Studio meine Stage aufgebaut. So nennt man es ja. Foley Stage besteht ja hauptsächlich aus diesen Untergründen. Ja, und dann ging das los. Das war vor 2 Jahren. Genau, mit Hurricane Stadt der Lügen. Es war die erste Staffel, hatte noch Wilmond Schulze gemacht in Köln. Und der hat dann aufgehört. Und dann haben die mich gefragt und dann und Wilmond Schulze hat gesagt, ja, hier, den könnt ihr mal anrufen. Dann haben die mich angerufen und dann habe ich ja gesagt, das ausprobiert. Und es hat halt sofort super funktioniert. Also so rein, jetzt erstmal rein menschlich. Ne? Mhm. Das muss ja auch passen, weil du sitzt da 8 Stunden am Tag. Manchmal 10 Stunden am Tag und machst Aufnahmen halt so mit Kopfhörern, bis du da hast, dieses Bellpack, so wie ich da gerade, stehst dann so auf der Bühne und der Andi Mulak, der da auch das Sounddesign und auch die restlichen Geräusche gemacht hat und die Musik, der ist dann quasi der Geräuscheregisseur, der kennt das ganze Drehbuch, was ihm vom Raimund Weber geschickt wurde und geht dann mit mir zusammen das ganze Hörspiel durch. Das heißt, ich habe das Hörspiel auf den Ohren, so wie es geschnitten ist, von der Sprache her. Das heißt, die Sprachaufnahmen sind gemacht, die Szenen sind geschnitten, ungefähr. Ne, manchmal müssen noch Abstände so ein bisschen hin und her geschoben werden. Ich mache ein Beispiel, du kommst in einen Raum rein, es sitzen 2 Personen auf dem Sofa, die eine Person steht auf, geht in die Küche, holt einen Tee für die andere Person, kommt zurück und währenddessen wird sich halt unterhalten und dann zieht der eine dem anderen die Teekanne über den Schädel, zum Beispiel. Ja, dafür musst du, die ganzen Wege musst du gehen, damit das nicht so lange dauert, muss man gucken, keiner macht jetzt, 30 Schritte vom Wohnzimmer in die Küche. Das ist einfach auch so vom Hörrhythmus einfach zu lange. Das entzerrt die Zähne und wirkt einfach nicht mehr so. Dann muss man merken, die Abstände, die werden aber beim Sprachschnitt schon so ein bisschen mitgedacht. Und wenn wir dann die Szene hören und diese dann machen, manchmal entscheiden wir es dann nochmal anders. Nee, das waren jetzt zu viel, da müssen wir ein bisschen kürzen, hin und her schieben und so weiter. Aber im Prinzip höre ich halt das ganze Hörspiel in den Teilen, wo Schritte aufgenommen werden müssen und Bewegungsgeräusche gemacht werden müssen und spiele dann diese einzelnen Protagonisten. So. Ne, einer ist wütend, stampft über eine Veranda, der andere schleicht sich an, die anderen gehen durch Schnee. Der Schnee wird immer tiefer, da ist Laub, knacksende Äste.
Da kannst du dich quasi auch ausleben ein bisschen.
Total, ja. Ich kriege das Drehbuch geschickt, wir sprechen dann zusammen, okay, welche Untergründe gibt es welche, die wir noch erstellen müssen? Da gab es jetzt einen Bootssteg und knarzen eine Holzhütte im Wald dann fährt man in den Lieblingseinkaufsladen, den man bei sich in der Stadt hat und holt sich diese ganzen Werkstoffe und dann fängt man an rumzubasteln. Das Holz, dieses Holz und so weiter, was man noch so braucht, damit etwas zum Schwingen bringen oder zum Knarzen bringen kann. Ne? Wir arbeiten ja auch, das ist ja nicht so, dass wir nur mit Gegenständen arbeiten, sondern auch, wir benutzen ja auch manchmal Musikinstrumente. Wir müssen ja Dinge zum Schwingen oder zum Klingen bringen. Und dann hast du halt auch einen Geigenbogen da rumliegen, den du mit Kolophonium einreibst und damit halt einen metallischen Gegenstand zum Schwingen bringst, zum Beispiel.
Ja, lieber Konstantin, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich finde das so faszinierend, was du machst und finde es schön, dass du uns da so einen kleinen Einblick heute gegeben hast von, vor allem das Soundbeispiel mit dem Laufen war echt großartig. Aber das ist auch so ein bisschen so wie am Anfang, wir haben ja auch mit diesen Schritten, also irgendwas mit den Schritten, das zieht sich ja ein bisschen durch. Gell? Das hat sich heute durch die Sendung gezogen und scheinbar auch bei dir so ein bisschen zieht sich's durch. Das ist so ein bisschen der Anfang und das Ende, gell? So die Schritte, also oder nicht das Ende vielleicht nicht, aber eben was Essentielles scheinbar dafür, was ich auch, weil es halt auch so unterschwellig manchmal ist, erstmal, wenn man es dann wahrnimmt, ja, das ist ja dieser Witz dabei, wobei ich sagen muss, es gibt manchmal Produktionen, manchmal auch Fernsehproduktionen oder gerade so Serien, wo man wirklich auch merkt, der Ton, gerade wenn es um Schritte geht, deswegen ist es mir gerade eingefallen, ist fast zu clean. Also ich höre fast, dass das aus dem Studio kommt, weil es zu clean klingt. So als wollte man kein Risiko eingehen, dass das so ein bisschen schrabbelig klingt. Weißt du? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, ja. Du hast, es gibt 2 Arten von verschiedenen Studios so ein bisschen.
Ja.
Die so einmal die großen Studios, mit denen, wo du mit auch mit dem Raum arbeiten kannst, und hier wie meinem, wo du jetzt zum Beispiel nicht mit dem Raum arbeiten kannst und da hauptsächlich trocken aufnimmst. Und oft, das ist so ein bisschen der Unterschied in der Art und Weise der Arbeitsweise. In großen Räumen, wo der Raum akustisch neutral bearbeitet ist, kannst du quasi in der Aufnahme schon Entfernungen mitbestimmen. Das heißt, der Rekordist sitzt da und es gibt mehrere Mikrofone, mit denen du die Schritte aufnimmst. Eins, was ganz nah ist, um den Schritt ganz nah zu, also ganz nah zu haben, und eins, was relativ weit weg steht und fast nur den Raum mit aufnimmt. Und dann kann man diese beiden Kanäle hin und her fahren und so die Entfernung des Schritts bestimmen. Das heißt, wenn du von der Kamera weggehst, fährt der Rekordist in der Aufnahme den Raum dazu, weil umso weiter du weg bist, desto weiter weg klingt es, desto mehr wird der Raumanteil angeregt, also so, damit du eine Entfernungswahrnehmung im Film hast.
Ja.
So, das hat natürlich jetzt mit der Cleanheit nicht unbedingt was zu tun, aber das sind die beiden Unterschiedlichkeiten, wie man arbeiten könnte. Und dann hat es auch wieder was mit der Stage an sich zu tun, also mit diesen Untergründen und der Zeit und dem Geld. Mhm. Das allerbeste Beispiel, was mir jetzt sofort einfällt, zum Beispiel, ist Big Bang Theory, diese Serie, sagt ihr bestimmt was.
Ja, klar.
Wenn du mal drauf achtest, da klingt jeder Schritt gleich.
Ah, okay.
Immer dung, 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 weil es wird nur auf dem gleichen Untergrund gelaufen. Ja. Und was im Vergleich zum Hörspiel zum Beispiel, im Hörspiel ist ja viel noch freier, was die Dreckigkeit oder die Cleanheit des Bodens angeht. Es kostet aber immer Zeit, den Untergrund zuerst zu bearbeiten, dann darauf zu laufen. Und wenn etwas zu clean oder zu einfach klingt, ist es meistens Zeit-Budget-Problem. Klar kann man sich mehr Mühe geben und man könnte andere Untergründe nehmen. Man könnte den Boden dreckiger werden lassen. Oder ganz dreckig und ganz sauber. Und dann läuft man halt, wenn alle auf sauber laufen, laufen alle auf sauber. Du siehst ja meistens auch gar nicht, wie der Boden beschaffen ist. Manchmal sieht man den Boden gar nicht. Dann sagen wir, da muss das Parkett sein. Dann sagen die, am Set war aber Teppich da. Dann sagen wir, ja, aber.
Naja, klar.
Da
na
ist gut,
aber
halt
das Parkett. Ist ja auch ein bisschen so die Magie des Films. Das ist ja wie wenn du sagst, wir drehen in der Stadt, aber sagen, das ist die. Und dann kann man, sagt man ja auch nicht am Set. Ja, wir waren doch aber gar nicht in New York.
Ja, genau. Ich sag das, genau. Ich sag das nur, weil damit man den die Möglichkeit der Manipulation oder der Kreation so ein bisschen. Die ist unterschiedlich bei Film und Hörspiel und auch die Tiefe, in der du in die Qualität hineingehst, die wird meistens getrieben durch Zeit und Geld. Ne? Ja. Und die Wertschätzung, die man in dieses Gewerk dann da reinlegt. Ne? Wenn du zu wenig Zeit hast, dann kannst du halt nicht 20 verschiedene Untergründe mit 50 verschiedenen Schuhen laufen.
Ne?
Wenn du ständig einen anderen Schuh anziehen musst, das kostet Zeit.
Ja, lieber Konstantin, dann ich würde sagen, was kann man dir denn wünschen? Gute Geräusche, gute Projekte.
Ja, schöne viele Projekte.
Schöne viele Projekte wünschen wir dir. Das tue ich hiermit. Bedanke mich für deinen Besuch. Und denk mal über diese Influencer-Sache nach. Vielleicht ist das ja ein cooles, so dieses, weißt du, so, dass du es dann so erklärst und so, wie der oder die Geräusche rausnimmst, deine reinsetzt und so.
Ja, es gibt Kollegen, die das schon so machen, die dann sich Filmszenen nehmen und die nachvertonen und dadurch, es ist natürlich auch ein Zeitaufwand, aber klar, rein prinzipiell würde das Sinn machen, cool. Muss man überlegen.
Ja, cool. Okay, wunderbar. Ich bin gespannt. Lieber Konstantin, mach's gut.
Alles klar.
Alles Gute.
Vielen Dank
für
deinen Besuch.
Ja, auch bei dir, zu Hause, im Büro, in der Werkstatt. Mach's gut. Bye-bye.
Jo, bye-bye, ciao, ciao.